Ja, meine Frau ist ja auch an Horn oben am Wochenende. Und das heißt, da ist das Wohnzimmer frei. Und da kann ich dann auch mal die Predigt im Wohnzimmer vorbereiten. Und das habe ich getan bei der Vorbereitung hier. Bin ich eine Zeit lang dort im Wohnzimmer gesessen. Die Sonne schien so schön durchs Fenster. Man ahnte etwas so von Frühlingsduft. Es war einfach ruhig, eine angenehme Stimmung, gut zum Arbeiten. Und diese angenehme Stimmung, die kommt uns hier auch im Kapitel 7 im 2. Samuel-Buch entgegen. Es ist etwas völlig Neues. Es steht so ganz im Gegensatz zu dem, was wir aus den Kapiteln vorher von David lesen. Heute beginnt der Abschnitt mit David, der in seinem Haus sitzt und die Ruhe genießt. Ruhe, die Gott selbst ihm gegeben hat. Ich möchte jetzt diesen Abschnitt vorlesen, 2. Samuel 7, Vers 1 bis 17. 2. Samuel 7, 1 bis 17. Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, da sprach er zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Zedernhaus. Die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zum König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu deinem Knecht, zu meinem Knecht David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel, und bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie vormals. Seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich von dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Das sind die Worte Gottes, die er an Nathan, den Propheten, gesprochen hat und die Nathan an David weitergegeben hat. Also das Erste, was wir lesen hier in diesem Abschnitt: Gott führt zur Ruhe. Gott führt zur Ruhe. David in seinem Haus, er sitzt da, vielleicht lässt er sich auch von der Sonne bescheinen, wie ich da bei der Vorbereitung. Nun, für David kommt uns das schon fast etwas komisch vor. Wir sind das nicht gewohnt von ihm. Und es ist ja auch nicht das, was wir bisher gelesen haben von David. Wir wissen von unzähligen Kämpfen, die er ausfechten musste. Wir wissen von seinem unsteten Leben, ständig auf der Flucht vor Feinden. Zuerst will der Vorgänger Saul ihm an den Kragen, später sind es die Nachkommen von Saul. Obwohl David durch Samuel schon längst zum König gesalbt worden war, konnte er seine Königsherrschaft lange nicht antreten. Selbst als Saul tot war, konnte David zunächst nicht davon profitieren. Lediglich sein eigener Stamm folgte ihm, aber die anderen waren weiter im Krieg gegen David. Erst später, als auch noch der letzte Sohn von Saul tot ist, besannen sich die anderen Stämme Israels und unterstellten sich David. Das wiederum gefiel dann den Philistern nicht, und so wurde David in den nächsten Krieg hineingezogen. Also ein kämpferisches Leben, das David führen musste, gehetzt und flüchtend, oft genug um sein Leben bangend. Und nun dieser Gegensatz hier: Ruhe. Er wohnt in einem eigenen schönen Haus. Gott gönnt David Ruhe. Es könnte sein, wir hetzen uns manchmal auch ab. Wir sind im Kampf, nicht unbedingt so wie David. Es geht wahrscheinlich nicht um Leben oder Tod bei uns. Aber unser Alltag ist ja auch oft ausgefüllt, dass wir kaum zur Ruhe kommen, wenn da ein Termin den anderen jagt. Und wenn es nicht nur die Termine sind, so machen wir uns selber unruhig mit ständiger Erreichbarkeit und mit ständig aufpoppenden neuen, scheinbar wichtigen Nachrichten. Bei David war die Unruhe eine äußere. Bedroht durch Feinde blieb ihm nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ruhepausen waren da kaum zu erwarten. Er musste ständig auf der Hut sein. Und als Anführer musste er die Lage beobachten und musste ständig wichtige Entscheidungen treffen. Also ständig gehetzt, wenn nicht äußerlich, dann sicher in Gedanken. Nun, unsere Unruhe ist, glaube ich, oft selbst gemacht. Die Frage ist bei uns: Ertragen wir noch Ruhe? Gönnen wir uns Ruhepausen? Nehmen wir uns überhaupt Zeit, Ruhe zu finden? Es heißt hier, der Herr hat ihm Ruhe gegeben. Und später heißt es noch einmal: Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden, Vers 11. also Vers 1 und Vers 11 kommt es vor. Gott selber schenkt David Ruhe. Er will sie auch uns schenken. Also lassen wir es zu in unserem Leben, ständig auf Achse sein von einem Termin zum anderen ist nicht unbedingt das, was Gott möchte. Ruhepausen sind wichtig. Denn Ruhezeiten bieten die Chance, sich auf etwas Neues zu konzentrieren. Vielleicht mal im Gespräch mit Gott sein Leben neu auszurichten. Im Grunde geschieht genau das hier bei David. Die großen Kriege sind vorbei. Es beginnt etwas Neues. Etwas Neues kommt in Gang. Etwas Ungewöhnliches, mindestens bis jetzt, ungewöhnlich. Etwas, das dem unruhigen Leben von David vorher nicht so vorgekommen ist. Aber er kann jetzt aufhören zu kämpfen. Sein Königreich ist gefestigt, die Feinde sind besiegt, sein Haus gebaut. Da ist Ruhe angesagt. Offenbar birgt es für David aber auch etwas Gefahren. Es scheint, er hält die Ruhe kaum aus. Denn er will ein nächstes Projekt in Angriff nehmen. Eigentlich ganz edel, was er sich da vornimmt. So wie er in einem schönen Haus wohnt, so meint er, müsse er doch auch Gott ein Haus bauen, in dem die Gegenwart Gottes für alle sichtbar und spürbar wird. Ein Tempel. In der Wüste hatte das Volk die Stiftshütte. Nun, wo die Bundeslade wieder in Jerusalem war, hatte sie nur notdürftig so unter Zeltplanen ein Zuhause. Und David fiel das in seiner Ruhezeit offenbar auf, und so wollte er seine Absicht mit dem Propheten Nathan besprechen. Er sprach zum Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus, die Lade Gottes aber wohnt unser Zeltdecken. Vers 2 hier. Und dieser Prophet ermutigt David zunächst in seinem Vorhaben. Das Ganze hat einen Haken. Wir lesen weder von David noch von Nathan, dass sie bei Gott angefragt hätten, ob das auch im Plan Gottes drinnen steckt. Also Ruhezeit allein garantiert noch nicht, dass wir in enger Verbindung mit Gott stehen. Das ist auch bei David so. In der Ruhezeit können auch unsere eigenen Gedanken in den Vordergrund rücken, so wie hier bei David. Plötzlich scheint er dieses neue Ziel anpacken zu wollen, ohne Gott zu fragen. Und dann bekommt er zunächst noch die Bestätigung durch einen Mann Gottes. Weil Nathan stimmt ihm ja zunächst zu. Also aufgepasst bei Ratgebern, die nur die eigenen Gedanken bestätigen. Es könnte sein, sie tun es deshalb, um mir zu gefallen, um das gute Verhältnis, vielleicht die Freundschaft nicht zu gefährden. Aber gute Ratgeber sind die, die nicht nur das reden, was ich hören will, sondern die auch mal klar sagen, was wirklich Sache ist. Die mal kritisieren, die mal Fragen stellen und in Frage stellen, was ich denke, was ich tue. Und ja, die auch mit Gott in Verbindung stehen und ihn fragen, wie er das sieht. Nathan hat das vorerst nicht getan. Obwohl er ein Prophet des Herrn ist, also ein frommer Mann, ein an sich vertrauenswürdiger Mensch, der kann auch mal falsch liegen. Deshalb prüfen. prüfen und sich nicht schnell von eigenen oder anderen Gedanken in eine Richtung drängen lassen. Der Prophet Nathan merkt in der Nacht seinen Fehler. Da hat auch er Ruhe und da kann Gott zu ihm sprechen. Und was Gott sagt, ist nicht das, was Nathan am Tag vorher gesagt hat. Und es ist nicht das, was David auf dem Herzen hat. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan, heißt es. Vers 4. Und was ist die Botschaft, die Gott durch Nathan an David ausrichtet? Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden, heißt es, Vers 11. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Auch noch Vers 11. Und dann Vers 12. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. David hatte womöglich gute Absichten mit dem Bau. Doch so ein Bauwerk kann auch bald zur eigenen Ehre missbraucht werden. Ich, David, baue Gott ein Haus. Gott will das nicht. Gott begibt sich nicht in die Abhängigkeit von Menschen. Er hat es nicht nötig, dass wir ihm etwas bauen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es nötig, dass er unser Haus baut. Build your kingdom here. Bau du dein Königreich hier, haben wir vorher gesungen. Wir haben es nötig, dass er uns ein Haus baut. Dass er unser Leben bestimmt. Dass er sich uns zuwendet. Dass er sich uns offenbart. Wir sind auf ihn angewiesen, nicht er auf uns. Gott sagt David weit mehr als ein Haus zu. Ich will deinem Nachkommen seinen Königreich bestätigen. Wie lange? Ja, für ein paar Jahre. Ewiglich heißt es hier. Ewiglich. Also er sagt ihm weit mehr zu als den Bau eines Hauses. Er verspricht ihm, dass seine Familie in Ewigkeit Bestand haben wird. Verspricht er da nicht etwas? Zu viel? Nun, wir können ja schon etwas weiterschauen. Die Verheißung Gottes an David bezieht sich zunächst klar auf die direkte Nachfolge als sein König, auf seine Familie. Gott sichert David quasi den Bestand seiner Dynastie zu. Über seinen leiblichen Sohn wird der Bestand des Hauses Davids gesichert sein. Aus der Geschichte Israels wissen wir, dass die Nachkommen Davids sich oft nicht an Gottes Weisungen gehalten haben. Sie wurden Gott untreu. Und Gott, er steht zu seinen Versprechen, dass er hier David gibt. Er bleibt treu. Er wird zwar strafen, so heißt es hier, aber weiter heißt es, meine Gnade soll nicht von ihm weichen. nicht von ihm weichen. Und diese Treue Gottes, die wird auch im Neuen Testament uns beschrieben. 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, sind wir untreu, so bleibt er treu. Sind wir untreu, das passiert, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Diese Zusage, die er hier dem Hause David gibt, die kann und wird Gott nicht brechen, selbst wenn sein Volk untreu wird. Und sein Volk scheint am Ende zu sein. Das Volk wird nach Babylon verschleppt. Doch Gottes Verheißung bleibt bestehen. Propheten ermutigen das Volk in der Gefangenschaft immer wieder, sprechen Verheißungen aus im Blick auf einen neuen König aus dem Hause David. Einen, der als gerechter Herrscher Israel wieder zu neuem Glanz verhelfen wird. Und durch den für alle Welt die Gerechtigkeit Gottes sichtbar werden soll. Nun, das eine ist zugetroffen für Israel, sie sind wieder zurückgeführt worden. Aber es geht noch weiter. Heute wissen wir, diese Verheißung wurde in Jesus Christus erfüllt. Er ist der Gesalbte des Herrn, auf den in ganz besonderer Weise die Worte an Nathan zutreffen. Wenn es hier heißt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Gott der Vater, Jesus der Sohn. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes und der König der Welt. Allerdings herrscht er nicht wie David damals sichtbar als König über sein Volk. Auch ist er nicht König eines Staates mit festen Grenzen. Jesus Christus ist gekommen, um die Menschen aller Völker zum Glauben und den einen Gott zu rufen und um in seinem Reich alle Völker der Erde zu vereinen. Das ist das Versprechen, das Gott hier an David gibt und das er durch Jesus Christus einlöst, indem er sein Haus unter uns Menschen errichtet. Seit Weihnachten wissen wir, wie er das tut. Er wird selbst Mensch in dieser Welt. Die Verheißung an David erfüllt sich auf eine für uns Menschen unvorstellbare Weise. Gott wird selbst einer von uns. Und durch seine Menschwerdung erfüllt sich die Verheißung an David und an ganz Israel. Jesus Christus ist der Messias, der König aus dem Haus Davids, auf den das Volk schon so lange gewartet hat. Davon ist das Neue Testament dann Zeugnis. Was wir also sehen hier, Gott ist es, der die Initiative ergreift. Er baut sein Haus. Anders als sich David das vorgestellt hat. Aber weit größer. Er baut sein Haus. Er wirkt in der Geschichte, wo Menschen sein Wirken zulassen. Er vermag auch das, was für Menschen unmöglich scheint. Unmöglich. Glaubst du das? Auch für dein Leben. Gott kann auch in deinem Leben noch Großes tun. Es war so eine Unmöglichkeit, einem David eine Nachkommenschaft in Ewigkeit zu versprechen. Und doch hat Gott es eingelöst. Für viele Menschen immer noch verborgen. Aus seinem Volk, der Juden, haben nur wenige das bisher erkannt. Aber auch dort unter seinem Volk wächst seine Gemeinde. Haben wir es erkannt? Hast du es erkannt? Er will auch bei dir noch Großes tun. Er will dein Haus, dein Lebenshaus zu Ende bauen. Ein gutes Haus. Und ich will noch etwas anführen oder ausführen. Weil Jesus Christus der verheißene Messias ist und er gekommen ist für die ganze Welt, nicht nur für die Juden, meinen manche, wir, die wir ihn aus den Heidenvölkern angenommen haben, seien jetzt als Christen sein Volk anstelle des Volkes Israel. Man nennt das auch die sogenannte Ersatztheologie. Also die weltweite Gemeinde Jesu sei Ersatz für das Volk Israel, das ihn weitgehend abgelehnt hat. Wer das verkündigt, übersieht die Vielschichtigkeit biblischer Prophetie und deutet sie einseitig nur auf die Gemeinde, auf die Heidenchristen. Was der Prophet Nathan hier David zuspricht, gilt tatsächlich zunächst ihm und seiner Dynastie. Aber es geht weiter, wie ich oben ausgeführt habe. Es geht weiter und das Neue Testament zieht das ja weiter. Die Propheten ziehen das weiter. Wir haben auch einen Stammbaum, der bis zu David zurückgeht bei Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass das Versprechen an das Volk Israel ausgelöscht wäre oder ersetzt worden wäre. Dein Haus und dein Königreich sollen beständig sein in Ewigkeit, heißt es hier. Und vor dir und deinen Thron soll ewiglich bestehen. Und davor steht das große Wort der Gnade. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das gilt auch und gerade für das Volk, das sich von seinem Gott abgewandt hat. Für wen denn sonst? Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und es gilt noch heute. Deshalb ist das, was zur Zeit im Nahen Osten abgeht, natürlich auch und immer ein geistlicher Kampf. Das Volk Israel soll einmal mehr ausgerottet werden, vernichtet werden. Wie wir das im Alten Testament sehen, wie wir das in der Geschichte sehen, wie das so oft der Fall war. Das Volk soll vernichtet werden. Jetzt ist es Hamas. Die haben das erklärte Ziel, das Volk Israel von der Landkarte zu löschen. Und es gibt Indizien dafür, dass sie gemeint hatten mit diesem grauenhaften Terroranschlag im letzten Oktober, da würden auch andere Gruppierungen und Staaten eingreifen, um ihr schreckliches Ziel zu erreichen. Das ist vorerst nicht passiert. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Doch eins steht sicher, und das steht nicht nur hier im Samuel. Gott steht zu seinen Verheißungen. Israel wird leben. Ewig. So steht es hier. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Auch wenn die ganze Welt sich gegen sein Volk stellen wird, der Messias wird eingreifen. Seine zweite Wiederkunft steht noch bevor. Ja, so viel noch.